Wir befinden uns mitten in der Adventszeit, heute an diesem dritten Advent. Advent heißt ja Ankunft. Doch bevor jemand seine Ankunft erlebt, muss er sich ja erstmal auf den Weg machen. In unserem Bibeltext heute geht es um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, der mit seinem Ruf zur Umkehr Jesus den Weg bereitet. Dem Jesus, den wir empfangen wollen, der ankommen soll bei uns. Und wo Jesus ankommt, da wird die Welt heller und heiler. Vertrocknetes beginnt zu blühen, verschlossene Augen öffnen sich. Es zeigt sich, was in den Herzen verborgen ist. Nichts soll seinem Kommen entgegenstehen, weder Täler der Traurigkeit noch Berge der Selbstüberschätzung. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 3, die Verse 2b bis 14. Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes. Da machte er sich auf, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete: Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht: In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen, füllt alle Täler auf, tragt Berge und Hügel ab, beseitigt die Windung und räumt die Hindernisse aus dem Weg. Dann wird alle Welt sehen, wie Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hielt ihnen vor: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch: Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist auch schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Menschen fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Seine Antwort war: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemandem teilen, der hungert. Auch Zolleinnehmer kamen und wollten sich taufen lassen. Sie fragten ihn: Lehrer, was sollen wir tun? Seine Antwort war: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Die Antwort war: Beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Ein Prophet wird berufen, das erste Mal seit alttestamentlicher Zeit. Es geschieht da etwas zwischen Gott und den Menschen. Gott redet wieder, wie er es früher getan hat, doch noch mehr, er kommt. Er kommt in diese Welt und hat etwas Großartiges mit dabei, die Rettung. Oder wie ältere Übersetzungen sagen, das Heil. In Vers 6 heißt es: Dann wird alle Welt sehen, wie Gott die Rettung bringt. Im Buch Jesaja findet sich eine Prophezeiung, die hier aufgegriffen wird und die nun wahr wird. Gott kommt auf einer Straße zu seinem Volk. Ich lese mal die Textpassage noch einmal. Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen. Füllt alle Täler auf, tragt Berge und Hügel ab. Beseitigt die Windung und räumt die Hindernisse aus dem Weg. Was hier beschrieben wird, das war zur damaligen Zeit unmöglich. Also technisch gesehen war das ein Wunder. Nicht zu vollbringen von Menschen. Und so müssen wir dieses Jesaja-Zitat auch verstehen. Es geschieht das Unmögliche. Gott tritt aus dem Verborgenen hervor. Er kommt in seine Welt, die von ihm abgefallen ist. Das ist ein unerhörtes, das ist ein umstürzendes Geschehen. Diese Ankunft, dieser Advent Gottes, der wird hier beschrieben. Es geschieht wirklich, Gott kommt. Und was bedeutet dieses Kommen für uns? Wir sind aufgerufen, dem Herrn den Weg zu bereiten. Und zwar nicht, damit er kommt, denn das tut er ganz ohne unser Zutun, aber weil er kommt. Deshalb bereiten wir ihm den Weg. Das ist doch das Mindeste, was wir tun können. Unser Weg bereiten könnte Gott nicht herbeiholen. Es liegt ganz bei ihm, ob er kommen will. Doch wenn er sich dieser abtrünnigen Welt zuwendet und ihr Rettung und Heil schenkt, dann ist das doch ein Unding, dass wir so bleiben, wie wir sind. Immer wieder sündigen wir, weil wir abgewandt von Gott unser Leben gestalten. Ihn außen vor lassen, ihn irgendwie nicht mit einbeziehen. Und damit nehmen wir ihn und seinen Anspruch auf unser Leben nicht ernst. Advent ist auch traditionell in der Kirche die Zeit der Umkehr zu Gott. Denn Gott kommt zu uns, ist unterwegs zu dir und er will gestörte Gemeinschaft wiederherstellen. Dieser kommende Gott, er hat es verdient, dass wir ihn mit offenen Armen und offenen Herzen willkommen heißen. Denn wenn Gott kommt, dann soll er es doch nicht schwer haben. Wir sollten ihm also, wie in dem Jesaja-Zitat, keine Hindernisse aufbauen. Hindern wir Gott doch nicht auch, zu uns persönlich zu kommen. Lassen wir ihn an uns heran. Stellen wir ihm keine Berge in den Weg. Denn er bringt doch die Rettung. Er hat Gutes im Sinn für dich und mich. Ich wünsche uns, dass es uns gerade in dieser Adventszeit gelingt, uns Zeit zu nehmen für Gott und seine Sache. Dass wir Momente im Alltag erleben und auch suchen, in denen wir innehalten, die wir Gott widmen. Weil wir glauben, dass er kommt und weil wir uns danach sehnen, das auch in unserem eigenen Leben zu erfahren. Dort, wo du stehst, in den Herausforderungen, in dem Stress, in der Angeschlagenheit, dorthin will Gott kommen. Und er will dir Frieden ins Herz schenken, dich mutig machen, dich senden, dir nah sein. Dein Trost sein in schweren Zeiten. Gott will in unserem Leben spürbar werden, nicht nur eine Sache unseres Kopfes, sondern noch viel mehr was, das unser Herz berührt. Gott will uns erreichen und sich erweisen als der, der er ist, der ständige Begleiter, der Ich bin da, das Licht in der Finsternis, der Friedefürst. Und wir sind aufgerufen, umzukehren zu diesem kommenden Gott. Umkehr, man kann auch sagen Buße. Umkehr finden wir auch in unserem Predigttext. Dort heißt es in Vers 7 folgende: Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hielt ihnen vor: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist, aber das sage ich euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Da sind also Menschen, die wollen von Johannes getauft werden. Sie zeigen damit, dass sie umkehren wollen, dass sie wissen, dass das nötig ist. Und dann doch diese harten Worte von Johannes. Das ist nicht das, was ich erwarten würde, wenn da Leute kommen und sagen, ich will umkehren, ich will mich taufen lassen. Erstmal zu sagen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Warum ist Johannes so hart zu denen, die doch bereit sind, umzukehren, die sich ansprechen lassen und nicht weghören? Vielleicht liegt es daran, dass Gott Johannes erkennen lässt, wie oberflächlich die Umkehr bei manchem von diesen Menschen ist, der dort vor ihm steht und getauft werden will. Denn Umkehr, das ist mehr als das Ableisten der Pflichtübung, sich jetzt hier taufen zu lassen. Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, ist Umkehr also mehr als die Erfüllung jeder geistlichen Pflichtübung. Das Gebet vorm Essen, der Gottesdienstbesuch am Sonntag oder der Jahresgemeindestunde, das sind auch sowas wie geistliche Pflichtübungen. Versteht mich nicht falsch, all das und auch anderes gehört dazu, doch im Kern geht es nicht als erstes darum. Das ist nicht die Umkehr, die hier gemeint ist. Und darauf weist Johannes mit diesen harten Worten hin. Denn es ist und bleibt so, dass wir nie von dem leben können, was wir für Gott tun, sondern nur von dem, was Gott für uns tut. Also das, was wir empfangen, ohne unser Zutun, ohne unsere Leistung. Und das ist schwer zu fassen und auch zu verinnerlichen, weil wir heute in so einer Leistungsgesellschaft leben, die uns was ganz, ganz anderes lehrt. Und das macht es aber nicht weniger wahr. Es ist zutiefst wahr. Das, was wir wirklich brauchen, das empfangen wir und leisten wir nicht selbst. Und Gott will, dass wir offen sind für ihn, mit ihm rechnen, ihm Raum schaffen. Und durch nichts distanzieren wir uns mehr von unserem alten Leben ohne Gott, als dadurch, dass wir uns ihm wirklich anvertrauen, dass wir uns retten lassen, dass wir Gott Gott sein lassen, auch in den Untiefen des Lebens. Johannes der Täufer fährt noch fort und macht deutlich, wie es steht um Gott und uns, wer hier wen nötig hat. Gott könnte sich aus Steinen Nachkommen Abrahams erschaffen. Oder mit anderen Worten, wir sollten uns nicht einbilden, Gott habe uns nötig. Das waren ja damals jüdische Menschen, ja? Und die haben sich wahrscheinlich einfach gedacht, ich bin ja schon Jude, damit bin ich ja schon was ganz Besonderes, Gott hat mich ja schon mal mehr lieb sozusagen. Und diese Einstellung, dieses Überhöhen des menschlichen Judenseins, das wird da von Johannes aufgegriffen. Wenn Gott wollte, könnte er aus jedem Stein einen jüdischen Menschen schaffen, der da liegt. Da lagen wahrscheinlich Steine gerade bei der Predigt vor ihm. Also es ist sehr, sehr anschaulich auch. Ich glaube, die Leute damals haben das wirklich gleich auch begriffen, was das heißen mag. Gott hat uns nicht nötig. Doch er liebt uns und er kommt deshalb, um uns zu retten. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir zu diesem Gott gehören, dann heißt es auch, dass meine Taten dazu passen sollen, dass meine Umkehr sichtbare Ergebnisse bringt. Und das bedeutet dann, im täglichen Leben muss es sichtbar sein. Die folgende Passage ist so einfach, dass man darüber stolpern kann. Dort steht, die Menschen fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Seine Antwort war, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemandem teilen, der hungert. Erst findet Johannes so große und grundsätzliche Worte und dann folgt jetzt so etwas ganz Simples. Doch gerade in dieser Einfachheit liegt, glaube ich, die Pointe der Sache. Der Täufer hätte ja auch ein tief eingreifendes soziales Programm hier vorlegen können. Er tut das nicht. Und das mit gutem Grund. Denn solche Programme können schnell toll klingen, aber in der Umsetzung nie ankommen. Aber da steht am Jordanufer einer, der hat nur ein Unterkleid, aber keinen Rock an. Der Rock, den legte man damals über Nacht ab, um sich damit zuzudecken. Also der Rock war sozusagen gleichzeitig die Zudecke für die Nacht. Und ein Mensch, der keinen Rock hatte, sondern nur ein Hemd, der hatte de facto nachts nichts zum Zudecken. Dem fehlte also die wärmende Decke in der Nacht. Was ist zu tun? Soll der, der zwei Röcke hat, doch dem Mann eins abgeben, der keinen hat? So schlicht und doch auch herausfordernd zeigt sich, ob jemand wirklich Umkehr lebt. Und mit dem Essen ist es genauso. Ich habe mehr als genug, der andere nicht. Die Situation ergibt, was zu tun ist. Kein langes Besinnen, kein Aufschub, einfach den Augenblick wahrnehmen und tun, was nahe liegt. Essen abgeben. So einfach ist das mit der Umkehr. So zeigt sich im ganz normalen Leben, was in unserem Herzen so los ist. Doch im sozialen Kontext wird die Frage komplizierter. Und das greift der Bibeltext sogar auch noch auf, finde ich ganz spannend. Dort steht, auch Zolleinnehmer kamen und wollten sich taufen lassen. Sie fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Seine Antwort war, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Die Antwort war, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Interessant ist hier, welche Menschen nochmal aufgerufen werden. Zolleinnehmer und Soldaten. Zöllner waren verachtet als Betrüger, als Überläufer zur römischen Besatzungsmacht. Und bei den Soldaten ist körperliche Gewalt ja Teil ihrer Arbeit. Da stellt sich doch die Frage, kann überhaupt ein Soldat und ein Zöllner sich richtig verhalten? Oder braucht es erst ein Gesellschaftssystem, was die beiden vielleicht abschafft? Schön wäre es ja wahrscheinlich, ohne Zöllner, hieße ja auch ohne Besatzer. Und wenn die Soldaten nicht mehr nötig wären, wäre auch gut. Doch es ist ja, wie es ist. Und zunächst geht es immer darum, innerhalb des Gegebenen das Richtige zu tun. Und das ist auch das, wie wir es ins Heute holen können. Wir sind herausgefordert, innerhalb des Gegebenen das Richtige zu tun und nicht die vorhandenen Herausforderungen in der Gesellschaft zu nutzen, um sich zu entschuldigen. Bis heute sind wir Christen herausgefordert, uns recht zu verhalten, damals wie heute. Und unsere Bewährung heute findet immer im Hier und Jetzt statt, in dieser Welt, in deinem Alltag, in deinem Leben. Jeder und jede von uns ist unvertretbar in seiner Verantwortlichkeit. Und wir sind gefordert, dort, wo Gott uns hingestellt hat. In diese Zeit, in unsere Familiensituationen, in den Beruf oder in die Rentensituationen, genau dort das zu leben, was recht ist. Und dort zu teilen, was uns im Übermaß gegeben ist. So würde ich mal diese Passage ins Heute holen. Das, was uns im Übermaß gegeben ist, das sollen wir teilen. Was ist das? Bei dir, bei mir? Es kann Materielles sein. Geld hilft auch viel weiter, wo es fehlt. Vielleicht ist es aber auch Zeit oder Aufmerksamkeit, die du schenken kannst, die da ist. Wovon hast du doppelt so viel oder noch mehr, als du eigentlich brauchst? Was kannst du abgeben, teilen und womit anderen helfen? Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen, sie auch bewusst Gott zu nennen, ihn zu fragen, Gott, was ist es, was ich teilen soll? Johannes der Täufer ist in diesem Bibeltext wirklich sehr deutlich, dass das der Auftrag ist, dass wir das tun sollen. Zeig du mir doch, wo ich teilen kann und soll, Gott. Das wäre vielleicht eine Frage, die wir mal Gott stellen können und dann mal 5 Minuten drüber nachdenken. Vielleicht kommen ganz neue Ideen raus. Zuletzt wird im Text von den Söldnern gefordert, beraubt und erpresst niemanden. Also von den Soldaten. Beraubt und erpresst niemanden. Oder in einer anderen Übersetzung steht, misshandelt niemanden, tut niemandem Gewalt noch Unrecht. Auch diese Aufforderung finde ich ganz spannend und ich glaube, sie gilt uns auch. Das hat ja mit Macht zu tun. Gewalt anzutun, Unrecht oder auch jemanden zu misshandeln, das kann man vor allem, wenn man in einer Machtposition drüber steht, wenn man andere hat, die unter einem sind in irgendeiner Weise. Und ich glaube, dass wir, gerade wir Erwachsenen, alle auch Macht haben. Über mehr oder weniger Menschen in unserem privaten und beruflichen Umfeld oder auch in der Gemeinde. Und Unrecht soll nicht von uns ausgehen, auch keine Misshandlung, sagt der Text, keine Erniedrigung. Und ich finde, da kann man auch gern mal an Kinder denken, die oft sowas auch erleben müssen, nicht ganz ernst genommen zu werden oder auch runtergedrückt zu werden mit ihren Bedürfnissen und dem, was sie so mitbringen. Und auch misshandelt werden. Gott sei es geklagt. Wenn es das ist, was andere von uns Christen sagen, dass wir so nicht sind, dass wir die Macht so nicht ausnutzen, dann glaube ich, ist schon viel gewonnen. Und dann hören wir hier auf den Hinweis von Johannes. Das finde ich wirklich auch spannend. Umkehr bedeutet auch das. Und wenn wir dabei versagen, sind wir im Versagen auch gewiss und gehalten. Denn Gott kommt ja in diese gefallene Welt und er kennt diese Welt, diese Machtstrukturen. Ich möchte zum Schluss noch einmal einen anfangs gesagten Gedanken unterstreichen. Advent ist die Zeit der Umkehr zu Gott. Denn Gott kommt zu uns. Er macht sich auf den Weg, ist unterwegs zu dir. Und er will gestörte Gemeinschaft wiederherstellen. Dieser kommende Gott, er hat es verdient, dass wir ihn mit offenen Armen und Herzen willkommen heißen. Lassen wir Gott doch an uns heran. Stellen wir ihm keine Berge in den Weg, denn er bringt uns die Rettung. Er hat Gutes im Sinn für dich und ist dafür selbst Mensch geworden. Amen.